Seien Sie ganz, ganz herzlich begrüßt. Und ich freue mich, dass Sie uns wieder durch die enge Pforte gefunden haben. Sie haben schon die Lektüre des neuen Gemeindebriefes, er liegt auf. Und ich möchte auch bitten, die Gemeindedienstleute, denen wir besonders dankbar sein, die das in die Häuser tragen, dass diese ihre Mappen mitnehmen. Sie sind herzlich eingeladen heute zu unserem weihnachtlichen Büchertisch. Heute Abend zahlen Sie ganz normal, ohne Aufschlag heute Abend. Deshalb greifen Sie zu, freuen uns, wenn Sie unsere Auslage anschauen. Ich habe Sie auch noch einzuladen für die Weihnachtsaktion. Aber dazu habe ich jetzt einen ganz treuen Mitarbeiter und Helfer und Marktschreier. Und ich darf unseren Gemeindediakon, Herrn Seibold, bitten, der ja hauptverantwortlich ist für diese Weihnachtsaktion, uns ein paar Sätze dazu zu sagen. Bitte, Herr Seibold.
Ja, Weihnachten steht vor der Tür, man sieht's. Aber was steht eigentlich vor der Tür? Für viele ist es ja nur Hektik und Unruhe. Für manche notgedrungen, weil sie ein Geschäft haben oder weil es im Betrieb sowieso hektisch zugeht. Und Sie wissen sicher alle, dass es da gut tut, ein paar ruhige Minuten zu haben, einen Pol zu haben, wo man zur Ruhe kommen kann, zur Besinnung kommen kann und vor allen Dingen an das eigentliche Denken, um das es ja an Weihnachten und in der Adventszeit geht. Deswegen unsere 12-Minuten-Andacht, 4-mal täglich, wie Medizin, heilsam und gut soll es sein, für alle, die in Hektik und Unruhe sind und die sich nur in Geschäftigkeit verlieren. Deswegen 3 Dinge. Erstens, eine herzliche Einladung an alle die in der Stadt sind oder in die Stadt kommen oder jemanden haben, den sie gern dorthin schicken möchten. Es gibt Einladungen, diese Handzettel, versorgen Sie sich reichlich damit und laden Sie ein und kommen Sie selber zur Ruhe und zu Weihnachten. Eine zweite Bitte, laden Sie, beziehungsweise wir brauchen Leute, die hinter uns stehen in dieser Adventsaktion, 4-mal täglich, das heißt eine Menge Arbeit, das heißt auch vielleicht manche Geduldsprobe. Da braucht's Beter, die hinter uns stehen und diese Aktion im Gebet mittragen, mit vorbereiten. 4-mal täglich, auch dazu sind diese Zettel gut, um dran erinnert zu werden. Und weil dieser Zettel so klein ist, habe ich noch einen großen dabei. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt und vielleicht ist das der wunde Punkt. Das ist eine Liste zum Eintragen für alle die Lust und Liebe haben und Zeit noch dazu, sich mit einzusetzen für diese Aktion. Wir wollen jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der einzelnen Veranstaltungen uns treffen und Leute einladen. Auf dem Weihnachtsmarkt und um die Stiftskirche herum einladen zu dieser Aktion. Zu 15 Minuten Stille. Es wird ein Bibelwort geben, eine Schriftlesung. Es wird jeden Tag eine Dia-Meditation geben zu einem weihnachtlichen Bild. Es wird jeden Tag einen Film über Jesus geben. Und es wird jeden Tag eine 15-Minuten-Andacht, einen 15-Minuten-Gottesdienst geben, so wie wir ihn jetzt auch schon haben. Wir treffen uns zum Einladen. Wir brauchen Leute zum Handzettel und Liedblätter verteilen im Vorraum der Kirche und brauchen dann auch Leute, die noch weiter Handzettel austeilen und Informationsmaterial nach dem Gottesdienst, damit das auch weiterführt und damit nach den 15 Minuten nicht wieder die ganze Unruhe sofort Beschlag von den Menschen nimmt. Herzliche Einladung, wir haben mit unserer Stiftskirche eine tolle Möglichkeit, die da wie eine Glucke mitten in der Stadt sitzt und wo fast jeder dran vorbei muss, der jetzt auf den Weihnachtsmarkt geht. Nutzen wir diese Chance, dieses Geschenk Gottes, um auf das größte Geschenk, das er uns an Weihnachten macht, Jesus Christus, hinzuweisen. Herzlichen Dank. Wer mitarbeiten möchte, kann sich später gern bei mir melden. Es ist noch reichlich Platz auf der Liste.
Herzlichen Dank. Noch 3 kurze Anmerkungen. Erstens, am nächsten Dienstag um 20 Uhr im Gemeindehaus Adventsabend im Kerzenlicht. Es sind Leute da, die kommen in diesen Tagen nicht zur Ruhe. Sie kommen kaum zusammen, um einmal Adventslieder zu singen und Adventslieder oder andere Lieder zu hören. Ich lade jeden persönlich ein. Nächsten Dienstag, eine halbe Stunde trinken wir Tee und dann haben wir den Chor, der koreanischen Gemeinde Stuttgart eingeladen. Jüngere Leute, die hier leben, die hier studieren, die auf ihre Weise die Botschaft weitersingen, in ihren Kleidern. Ich lade sie ein. Sie sind bei uns nächsten Dienstag, 20 Uhr. Dann am zweiten Advent, neben allen normalen Gottesdiensten, um 18 Uhr, unser Jugendgottesdienst bekannt. Die Handzettelplakate liegen auf, laden Sie ein. So Leute sollen etwas früher kommen. Die Platzschwierigkeiten sind beim Jugendgottesdienst in der Stiftskirche immer erheblich. Und dann in 14 Tagen heute noch hier noch einmal diese Stunde der Bibel vor den großen Festtagen. So, das ist unser Fahrplan. Und jetzt lassen Sie uns miteinander uns sammeln, indem wir singen von dem Lied 477. Lied 477, die Verse 1 bis 6. 477, 1 bis 6.
Thank you.
Lassen Sie uns stille werden. Herr, wir sind hier eine bunte Gesellschaft. Wir kommen aus verschiedenen Gegenden, aus verschiedenen Ecken und wir kommen mit ganz verschiedenen Lasten. Schließe du uns zusammen zu deiner Gemeinde. Schenke uns ein Wort, das uns hilft. Amen. Wir lesen zum Thema, wenn man schuldig ist, die Fortsetzung unserer Betrachtung des Jesaja-Buches heute, Kapitel 43 von Vers 22 ab. Weil dieser Text verhältnismäßig lang ist, unterbrechen wir in der Mitte und singen dann einen Vers, um dann wieder besser auf diesen Text hören zu können. Nicht, dass du mich gerufen hättest, Jakob, oder dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Mir hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht und mich geehrt mit deinen Schlachtopfern. Ich habe dir nicht Arbeit gemacht mit Opfergaben, habe dich auch nicht bemüht mit Weihrauch. Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft. Mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Erinnere mich, lass uns miteinander rechten, zähle alles auf, damit du Recht bekommst. Schon dein Anherr hat gesündigt und deine Wortführer sind von mir abgefallen. Darum habe ich die Fürsten des Heiligtums entheiligt und Jakob dem Bann übergeben und Israel dem Hohn. So höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht hat und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Errufe und verkünde es und tue es mir dar. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich's dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels. Ich weiß ja keinen. Und jetzt lassen Sie uns vom Lied, vom Adventslied 402, den zweiten Vers singen. 402, Vers 2. Noch einmal, lassen wir es bei diesem Vers. Vielen Dank. In der Welt ist alles nichtig, es geht hier weiter, die Götzenmacher sind alle nichtig. Woran ihr Herz hängt, das ist nichts Nütze. Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zu Schanden werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts Nütze ist? Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden. Die Meister sind auch nur Menschen. Wenn sie auch alle zusammentreten, sollen sie dennoch erschrecken und zu Schanden werden. Der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Armes und dabei wird er hungrig, so dass er nicht mehr kann und trinkt auch kein Wasser, so dass er matt wird. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen in einem Haus soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern. Ich lese weiter ab Vers 17. Die andere Hälfte macht er zu Gott aus diesem Holz, dass es ein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nichts merken können. Er kommt nicht zur Einsicht, keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte, ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen und sollte knien vor einem Klotz. Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, so dass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird, ist das nicht Trug, woran mein Rechte sich hält? Gedenke daran, Jakob und du Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seiest. Israel, ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Jauchze dir Himmel, denn der Herr hat's getan. Jubel dir Tiefen der Erde. Ihr Berge frohlocket mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und ist herrlich in Israel. Amen. Wenn man schuldig ist, liebe Freunde, man fährt Auto, denkt an gar nichts Böses und plötzlich dann der Blitz. Zu schnell gefahren. Schuldig. Stimmt. 120 Mark und 2 Strafpunkte in Flensburg. Ja. Oder man trinkt Kaffee, isst nicht nur 1, sondern 3 Stück Kuchen dazu mit einer gehörigen Portion Sahne gleich drauf. Es schmeckt großartig. Und dann am anderen Tag, Zuckertest, zu viel gegessen. Schuldig. Stimmt. Eine Vermahnung durch den Doktor und etwas mehr Insulin. Oder? Man entsorgt seinen Mülleimer. Man wirft einfach alles in die grüne Tonne. Falsch. Man ist schuldig. Stimmt. Ich will mich bessern. Aber liebe Freunde, nun geht es hier nicht um Verkehrssünder oder Kaloriensünder oder Umweltsünder, sondern es geht in diesem Text um etwas ganz anderes. Es geht in diesem Text um etwas viel Größeres und Gewaltigeres, Gefährlicheres. Es geht in diesem Text um Gottes Sünder. Wenn man vor Gott schuldig ist, das ist das Thema, wenn man vor Gott schuldig ist, man kann vor seiner Frau schuldig werden. Das ist schlimm. Man kann an anderen Menschen schuldig werden. Das ist schlimm. Man kann an seinen eigenen Kindern und Verwandten schuldig werden. Das ist schlimm. Aber das alles ist nichts dagegen, wenn man vor Gott und an Gott schuldig wird. Wie wird man denn vor Gott schuldig? Wie? Nun, was wissen wir, seit wir das Kapitel 15 des Lukas-Evangeliums gelesen haben? Klar, wenn man vor Gott flieht. Wer kennt nicht diese Geschichte von jenem Sohn, der sich zu Hause nicht mehr wohlfühlte, der sich emanzipieren wollte, der Abstand legen wollte zwischen sich und seinem Vater? Er haute nicht ab, sondern er sprach mit seinem Vater und der haute auch nicht auf den Tisch, sondern der ging an den Schrank, holte die Scheinchen, gab sie ihm und entließ ihn. Und so ging er. Und er legte zwischen Vaterhaus und sich einen tiefen Graben, eine Entfernung. Im Mittelalter hieß dieser Graben der Sint. Darin steckt das Wort Sünde. Zwischen sich und Gott einen Abstand legen, das ist Sünde. Wein, Weib und Gesang füllten sein Leben aus. Und auf einmal, der nicht wie ein Hund daheim leben wollte, dem nur die kurze Leine gegönnt ist, der lebte auf einmal bei den Schweinen. Das alles kennen wir. Das ist der Sünder. Der ist vor seinem Vater schuldig geworden. Aber, liebe Freunde, diese Geschichte hat ja noch eine andere Seite. Und diese Seite ist uns nicht so wohl bekannt. Nämlich, er hat einen zweiten Sohn. Einen daheimgebliebenen Sohn. Und der bleibt unter dem Dach des Vaters. Der bleibt gleichsam in der Hausgemeinde. Der bleibt in der Gemeinde. Aber er kann den Vater überhaupt nicht verstehen, weil er diesen stinkenden Bruder von der Landstraße kurzerhand wieder aufnimmt. So gibt es Verlorene in der Tat, aber es gibt auch Daheimgebliebene. Es gibt Gottlose und Selbstgerechte. Luther sagt, es gibt Sünder der linken und der rechten Hand. Hier in diesem Text ist von Sündern der rechten Hand gesprochen. Hier sind Sünder der rechten Hand gemeint. Also solche, die nicht abgehauen sind. Solche, die sich taufen ließen. Solche, die sich nicht hinauskonfirmieren ließen. Solche, die in einer Gemeinde geblieben sind und überhaupt gar nie ausgetreten. Solche, die sogar zum Gottesdienst und zu einer Bibelstunde und zu einem Hauskreis und zu einer Gebetsstunde gekommen sind. Solche, die ihren Platz eigentlich in der Hausgemeinde Gottes, unter dem Dach Gottes haben. Sünder der rechten Hand, das ist die Adresse dieses Textes. Jesaja sprach ja im letzten Abschnitt davon, dass die Gemeinde Jesu ein Gottesbeweis sei. Wer die Gemeinde Jesu sehe, wisse, dass Gott lebt. Aber er spricht von einer Gemeinde, die gereinigt ist von den Sündern der rechten Hand. Was sind nun genauer Sünder der rechten Hand? Mir sind drei Dinge an diesem Text aufgefallen, die ich Ihnen weitergeben will. Sünder der rechten Hand. Erstens, die rechte Hand zeigt etwas Rechtes vor, ist ein Zeichen des Sünders der rechten Hand. Er zeigt mit seiner rechten Hand etwas Rechtes vor. Zum Beispiel so wie diese Leute, die angesprochen, die sagen, Herr, wir haben doch recht gebetet, guck doch an. Es gibt wohl kaum ein Volk wie Israel, das eine solche Gebetstradition hat. Sie sagen, Herr, wir haben doch recht gehandelt. Wohl kein Volk wie Israel war so um den Gehorsam im Leben bemüht. Und sie sagen, Herr, wir haben doch recht gefeiert. Gottesdienst mit Weihrauch, Gewürzen und Fett. Denken Sie bitte jetzt nicht an die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner, wo der Pharisäer so spricht, sondern denken Sie jetzt an den Zöllner, der hinten stehen geblieben ist und der vielleicht so sagt, wie ich es in meinem Herzen immer wieder auch sage und ich es mir sehr wohl denken kann, dass ich immer wieder so vor Gott trete, nämlich, dass ich sage, Herr, du weißt doch, dass ich oft gebetet habe. Schließlich bin ich Pfarrer und ich habe für meine Gemeinde und für viele Kranke und Gesunde täglich nicht nur 10 Minuten zu beten. Herr, oft war es mühsam. Oft sind meine Gedanken auseinandergestorben wie Windhunde. Manchmal ist es mir auch schwer gefallen, aber Herr, du weißt doch, dass ich gebetet habe und es war doch ein inniges Gespräch mit dir. Oder ich sage, Herr, du weißt, dass ich auch oft richtig gehandelt habe. Ich bin doch immer wieder gehorsam gewesen. Ich habe mir den Zehnten meines Geldes vorgenommen zu geben. Und wenn der Zahlschein kam und vor mir lag, gewiss, es ist mir leicht gefallen, einfach von meinem Geld nun da drauf zu schreiben und abzubuchen. Und trotzdem bin ich um meinen Schatten gesprungen, Herr, und ich habe es getan. Ich habe 100 Mark dem ERF überwiesen und 100 Mark der aussätzigen Mission. Das habe ich doch alles getan. Und ich habe mir, obwohl ich es mir gern wünsche, diesen Laptop nicht gekauft, weil ich denke, das brauche ich nicht, diesen kleinen Computer. Ich habe es gekauft, nicht weil ich nicht wollte, sondern weil ich denke, ich brauche dieses Geld an einer anderen Stelle. Ich habe doch so vieles getan, Herr. Und man sagt genauso, Herr, du weißt, wie oft ich Gottesdienst gefeiert habe. Es war nicht immer Lust, Sonntagmorgens aufzustehen und wieder ins Auto zu gehen und schon um 10 dort wieder in der Mitte der Stadt zu sein. Es ist doch nicht leicht, Dienstag nach dem Geschäft sich noch einmal aufzumachen, noch einmal die Schuhe zu knüpfen, noch einmal diesen Weg und die Füße zu nehmen, noch einmal 30 Minuten zuzuhören, wo ich vorher schon kaum mehr einen Gedanken fassen kann. Herr, das habe ich doch alles getan. Herr, du siehst's doch, das habe ich doch auch für dich getan. Sehen Sie, so redet der Sünder der rechten Hand, der etwas Rechtes vorzeigt. Und Jesaja sagt, Lo, 8-mal, nein, nein, nein. Nicht du hast mich gerufen, sondern ich habe dich gerufen. Nicht du hast dich um mich bemüht, sondern ich habe mich um dich bemüht. Nicht du hast etwas gemacht, sondern du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir Last gemacht mit deiner Schuld. Du hast mir Schweiß auf die Stirn getrieben durch das, was du alles in deinem Leben ständig tust mit deinem Gedanken. Nein, nicht wir haben etwas getan. Er hat etwas für uns getan. Nicht wir haben Gottesdienst gefeiert, einen Dienst an Gott getan, sondern er hat Gottesdienst mit uns gefeiert, einen Dienst an uns getan. Nicht ihr seid belastet, sondern Gott ist belastet. Mit dieser Selbstgerechtigkeit ist Ihnen das noch klar, dass wir mit all diesen geheimsten Regungen unseres Herzens, dass wir mit der Schuld unseres Lebens unserem Gott Mühe machen. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und deiner Schuld. Das Kreuz, das dann Jesu trägt, ist meine selbstgerechte Art und nicht zuerst die Sünde der Welt. Meine Frömmigkeit bereitet Gott das Kreuz. Meine Frömmigkeit bereitet Gott das Kreuz. Diese Verse, Freunde, gehören zum Zentrum des Jesaja. Denn hier steht im Alten Testament das Kreuz Jesu Christi so deutlich wie kaum an einer Stelle der ganzen Bibel überhaupt. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Dieses Kreuz ist aufgerichtet für die Verlorenen bestimmt, aber auch für die Gemeinde. Für die Gottlosen bestimmt, aber auch für die Gerechten, für Zöllner und Pharisäer. Liebe Freunde, hier wird nichts gegen das Beten gesagt. Im Gegenteil. Hier wird nichts gegen das gehorsame Handeln gesagt. Im Gegenteil. Hier wird nichts gegen Gottesdienste gesagt. Im Gegenteil. Aber der Herr sagt, gerecht werden tun wir nur und einzig allein aus Gnaden. Wir können noch so vieles mit der rechten Hand zeigen. Gerettet werden wir nur aus Gnaden allein. Es gibt keinen anderen Weg als den. Gott sei mir Sünder gnädig. Und zwar Sünder der linken und Sünder der rechten Hand. Herr, sei mir gnädig. Hier wird das Geheimnis der Reformation plakativ groß verkündigt. Sola gratia, allein aus Gnaden. Glauben Sie mir's, ich staue an diesen Versen. Ich verstehe sie letztlich nicht. Mir kommen sie hart vor. Es ist hier gegen den Strich meiner Natur gebürstet, dass ich nichts machen kann, außer Gott Mühe. Und trotzdem ist es wahr. Hier kommt ein armer Sünder her, nach solch einem Tag, nach solch einer Woche. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern um dieses Lösgeld, um diese Gnade selig wäre. Sehen Sie, Sie mögen noch so mit Ihrer rechten Hand auf vieles Rechte in Ihrem Leben zeigen. Zum Seligwerden bringt's nichts. Es ist allein seine Tat. Zweitens, die rechte Hand weist auf etwas Rechtes hin. Vers 26, zähle alles auf, zähle doch einmal alles auf, sagt dieser Prophet seiner Gemeinde. Und dann sagen sie, richtig, wir können aufzählen. Fangen wir doch einmal vorne an. Da war ein Abraham, der Ahnherr, der Haus und Hof verlassen hat, der wieder den Augenschein glaubte und der selbst bereit war, seinen einzigen Sohn auf dem Berg zu opfern. Doch, wir stammen von Abraham. Und da war doch ein David, zu Deutsch, der von Gott Geliebte, der gegen den Goliath angetreten ist, der Jerusalem eingenommen, der das Reich Gottes auf Erden an Doch wir stammen von Salomo, und da war Elia, und da war Elisa, wir stammen von den Propheten. Und Jesaja sagt, schon Abraham hat gesündigt. Er ließ seine Frau dem Pharao aus und sagte, es sei seine Schwester. Abraham war ein Sünder. Und David? David hat gesündigt. Die Geschichte mit der Bathseba ist nicht vergessen. Salomo war ein Sünder. Die Väter des Glaubens, Könige des Glaubens, Propheten des Glaubens, sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmens, den sie bei Gott haben sollen. Zugegeben, wir haben keine so bedeutende Ahnenreihe. Wenn wir aufzählen müssten, kämen wir kaum auf David und Salomo. Aber einer, den ich kürzlich in der Stiftskirche zu führen hatte, der blieb vor dem Grab von Johannes Prinz stehen und sagte, das ist einer meiner Vorfahren. Konnte ihn nur anschauen. Johannes Prinz, ihr Vorfahr. Mando, der steht nicht in meinem Stammbaum. Und dann traf ich den anderen, der war hier, der Kantor der Gemeinschaftsbewegung in Thüringen, Erzgebirge, der sagte, ich heiße Gerhard. Wissen Sie, einer meiner Vorfahren war Paul Gerhard. Schaut ihn wieder an. Alle Achtung, Paul Gerhard steht nicht in meiner anderen Reihe. Aber vielleicht sagen wir, ach, beim Aufzählen, wissen Sie, ich habe eine unglaublich fromme Großmutter gehabt. Habe ich gehabt? Wirklich wahr. Ich hatte eine fromme Großmutter, eine einmalige Frau. Ich sehe sie noch, sie hatte viele Enkel immer. Sie hatte ja Dutzende von Enkeln. Und viele waren immer auf Besuch im Sommer. Und ich sehe sie noch, wie sie da saß mit ihren verschmierten Brille über ihrer Bibel, mitten im Lärm. Und mein Vetter kam dann auf den glorreichen Gedanken, es war ein Regentag, die Gießkanne zu nehmen und den grünen Sofa zu begießen, weil er es als ein Blumenbeet anschaute. Und als das Sofa betschnass war und die Eltern sich aufregten, sagten sie, ach, lass ihn doch, das ist doch kein Sünd und kein Schand. Das Sofa war kaputt, aber es war kein Sünd und kein Schand. Doch eine großzügige Großmutter. Ich hatte eine fromme Großmutter. Und andere sagen, mein Onkel ist Kirchengemeinderat. Wirklich, der ist dabei. Und der andere hat irgendeinen anderen guten Mann in seinem Stammbaum. Sehen Sie, und Jesaja sagt, alles, von vorne bis hinten, alles Sünder. Die ganze Heilige Schrift, die ganze Kirchengeschichte, alle Stammbäume zeigen keinen einzigen Menschen, der gerecht war durch seine Tugenden und Werke, sondern alles Sünder aus Gnade gerettet. Es gibt keine andere Möglichkeit, zu ihm zu kommen, als um diese Gnade zu bitten. Die rechte Hand, und das ist das Dritte, stellt etwas Rechtes her. Die rechte Hand, die Sünder der rechten Hand, der stellt etwas Rechtes her. Calvin bemerkt, der Geist des Menschen ist eine Fabrik von Göttern ohne Ende. Und Jesaja lässt uns drei Blicke hineintun. Er blickt hinein in eine Schmiede. Wir hören den Blasebalg stöhnen, der seine letzte Lungenkraft hergibt. Die Lohe braust aus der sich rötenden Kohle. Das weißglühende Eisen biegt sich unter den Hämmern auf dem Amboss. Die Muskeln des Schmiedes schwellen vor Anstrengung. Das ist der Blick hinein in die Schmiede. Und dann zeigt er den Blick hinein in eine Werkstatt, in eine Schnitzerwerkstatt. Flinke Messer bearbeiten Holz, Hobel glätten, der Zirkel ist in Tätigkeit, Späne fliegen und eine wunderbare Figur entsteht. Und drittens zeigt er hinein in eine Baumschule. Anpflanzung, Züchtung des Edelholzes, Fällen und Herkarren. Alles. Von A bis C, die Schmiedewerkstatt, die Schnitzwerkstatt, die Baumschule. Er sagt, alles genauso. So ist das elende Geschäft des Götzenmachers. Eine mühselige Sache, eine einzige Schufterei. Liebe Freunde, was ist das für eine schweißtreibende Sache, eine Religion zu machen, bis zum heutigen Tag? Sicher, man geht heute dazu nicht in die Schmiede, man geht auch nicht in die Schnitzwerkstatt, man geht erst recht nicht in die Baumschule, sondern man geht heute hinein in die Studierstube, man geht hinein an den Katheter, in den Hörsaal. Und dort werden sie hergestellt. Dort werden sie zusammengedacht, aufgestellt, erklärt, kopiert, dass man es mitnehmen kann für die anderen Leute. Oh, liebe Freunde, wie schwierig ist die Religion eines Herrn Professor Trebermann. Zuerst wird ausgeholzt, wörtlich, die Jungfrauengeburt. Man muss von vornherein zweifeln, ob das im Historischen wahr sein kann. Das Kreuz, wörtlich, es war nie mit einem Opfergedanken verbunden, das Kreuz. Osterberichte sind Dichtung, wörtlich Zitat. Osterberichte sind Dichtung, Sakramente. Jesus hat mit Sicherheit keines der Sakramente eingesetzt. Und dann wurde es alles in der Werkstatt zusammengeleimt, der Bibelglaube mit anderen Religionen. Wörtlich, zwischen den Religionen gibt es keinen qualitativen Unterschied. Jede Religion hat Vor- und hat Nachteile. Nur im Zusammen ergeben sie vielleicht etwas Rechtes. Und dann wurde dieses ganze Götzenbild noch übergossen mit tiefen Psychologie. Wir weisen auf etwas Rechtes hin. Und Jesaja sagt, Vers 20, das alles ist Asche, Freunde. Das alles ist Asche. Verbranntes, erkaltetes, unnützes. Wer Asche hütet, der hat sein Herz getäuscht. Ein herrliches Wort. Wer Asche hütet, der hat sein Herz getäuscht. Feuer kann man hüten, Freunde. Feuer muss man hüten. Sie hatten früher auch einen Kohlenofen. Sie hatten früher auch das Feuer zu hüten. Bub, leg auch auf, ich muss zum Einkaufen. Natürlich hat man es vergessen. Und weil man nicht auflegte, war der Ofen aus. Feuer muss man hüten. Das Feuer des Glaubens, das er angesteckt hat, das muss man hüten. Man muss nachlegen, man muss dabei bleiben. Liebe Freunde, stille Zeit ist nachlegen. Gottesdienst ist nachlegen. Bibelstunde ist nachlegen. Sonst erlischt unser Feuer. Sonst hüten wir Asche. Asche muss man nicht hüten. Man kann sie fortwerfen. Hinduismus, Buddhismus, das alles ist kein brauchbares Holz zum Nachlegen, sondern kalte Asche, sagt er, kalte Asche aus diesen Werkstätten. Freunde, der Sünder der rechten Hand, der muss endlich wieder Gottes rechte Hand erkennen. Sie wurde am Kreuz langgezogen. Jesus ist ja diese Hand Gottes. Sehen Sie, und dem Sünder der rechten Hand, um den es geht, und zu dem ich mich zähle, dem wird gesagt, schau doch auf diese rechte Hand Gottes, denn diese rechte Hand Gottes trägt das eine. Vers 3, ich will Wasser gießen auf den Durstigen. Wasser tragen tut seine Hand. In modernen Gärten liegt im Sommer ein Gardena-Schlauch. Und der ist angeschlossen an die Beregnungsanlage. Und wenn es dann heiß wird und der Garten Wasser braucht, dann wird angedreht. Und dann regnet es über Kraut und Unkraut, über Käfer und über Würmer. Alles wird nass und bekommt den feuchten Segen ab. So gießt Gott nicht. Er gießt seinen Segen nicht über alles, was da kreucht und fleucht. Wenn es heiß wird im Leben, wenn wir durstig sind, wenn es uns nach dem Wasser und Trost dieses lebendigen Gottes dürstet, dann kommt er selbst persönlich und er trägt Wasser. So will er an diesem Abend kommen, zu den Durstigen und Ausgebrannten. Er will selber kommen. Er will Wasser tragen. Und sein Wasserbehälter, seine Gießkanne, ist das Wort Gottes. Das ist es. Er will gießen. Und es bleibt uns nur darum zu bitten, Herr, vergiss dieses kleine Pflänzchen nicht. Herr, denk an jenen Baum. Denk auch an jene alte, knorrige Eiche. Herr, trage Wasser und bring mir Wasser, dass ich nicht verdurste. Die rechte Hand Gottes trägt. Und zweitens, die rechte Hand Gottes tilgt. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünde wie der Nebel. Sie haben es auch gelesen. 1942 fielen die ersten Bomben nicht hier nach Stuttgart, sondern nach Moosburg und Leinfelden. Einfach deshalb, weil vor allem der Kessel hier künstlich eingenebelt war. So habe ich es in meiner Heimatstadt Oberndorf-Neckar erlebt, wie plötzlich von Nebelwerfern aus die Stadt in einen Nebel, in einem Nebel versank. Nur das weiß ich auch noch. Dieser künstliche Nebel hatte einen einzig gefährlichen Feind, nämlich die aufgehende heiße Sonne. Wenn die Sonne hell am Himmel stand, dann hatte der Nebel keine Chance. Dann ging er plötzlich auseinander und ich sehe noch, wie über unserem kleinen Städtchen Oberndorf, über den großen Mauserwerken, plötzlich die Nebelwand aufging, weil die Sonne hineinschien. Und dann kamen die Flieger und sahen alles. Sehen Sie, der Teufel stellt seine Nebelwerfer auf. Wir tauchen im Nebel ab. Wir können es nicht wegschieben. Aber die göttliche Sonne will's verbrennen. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke. Gott selber löst es auf, dass wir wieder sehen können. Ich habe dich erlöst. Sehen Sie, wir sagen nie, wir haben den Nebel weggeschoben. Wir haben die Sünde gemeistert. Es heißt hier, jauchze der Himmel, denn der Herr hat's getan. Das ist's, Freunde. Jauchze der Himmel, wenn sich der Nebel verzieht in unserem Leben. Und meine Sünde der rechten Hand getilgt ist wie der Nebel. Das Letzte. Die rechte Hand lässt nicht los. Sie trägt, sie tilgt und sie lässt nicht los. Vers 21. Ich vergesse dich nicht. Schreiben Sie das in Ihr Stammbuch. Gottes Wort. Ich vergesse dich nicht. Er hat ein unglaubliches Namensgedächtnis. Es ist eine Not des Alters, dass man vieles vergisst. Vor allem aber Namen. Da kommt ein junger Mann und sagt so, Grüß Gott, Herr Eisler, kennen Sie mich noch? Hab Sie noch nie gesehen. Sie haben mich doch vor 10 Jahren konfirmiert. So? Ich heiße Hans X. Auch der Name sagt mir nichts mehr. Einfach weg. Uns fallen Namen nicht mehr ein. Namen werden gestrichen im Computer unseres Gedächtnisses. Und liebe Freunde, Gott hat kein schwindendes Gedächtnis. Den Namen, den er kennt, behält er. Den trägt er bei sich. Den sagt er, wenn er ruft. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und wenn der letzte Tag kommt und der letzte Augenblick, dann weiß er meinen Namen. Und sagt, Konrad Eisler, ich kenne dich. Du bist ein Sünder, der rechten Hand. Komm, komm, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke. Freunde, wenn das nicht zum Jauchzen ist, wir wollen beten. Herr, und jetzt präge du dir all die Namen ein, die hier sind. Vergiss du keinen. Und lass jeden wissen, dass er bei dir nicht vergessen ist, auch nicht abgeschrieben und weggeschoben. Tilge du unsere Missetat wie eine Wolke. Auch die Missetat unseres Volkes in diesen Zeiten des Hasses und des Mordes. Die Missetaten dieser Welt. Herr, lass uns wieder jauchzen können. Obwohl nicht viel zum Freuen ist um uns herum. Aber lass uns jauchzen können über dem, dass du Sünder der rechten Hand selig machest. Amen. Und jetzt lassen Sie uns gerade diese Schlussverse miteinander singen im Lied 33. 33, die Verse 1 bis 3. 33, 1 bis 3. Nun gehen Sie zurück an Ihren Platz. Gehen Sie mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Seien Sie alle herzlich Gott befohlen und auf Wiedersehen.